Flutlicht macht uns wieder Mut.
Hallo und herzlich willkommen hier zur 222. Ausgabe der Gegengerade. Es ist eine Schnapszahl, ich habe Schnaps, wir brauchen Schnaps. Es wird eine Schnapsfolge. Wie sollte es auch nicht sein, nach einem leider nicht 2:2, sondern 3:1 auswärts bei der SV Elversberg. Ganz schön auf die 12 bekommen, Thomas. Wie geht's dir heute Abend? Wir nehmen Montagabend auf, für diejenigen, die das protokollieren. Nicht gut.
Nein, nein, nicht gut. Nicht gut.
Wir tragen heute beide schwarz. Übrigens,
ich, für diejenigen. Genau. Wir haben eigentlich beide festgestellt, dass wir eigentlich gar keine Lust haben, über dieses Spiel zu reden. Auf der anderen Seite erzeugt das wiederum einen Redebedarf, quasi auf der Metaebene, Schritt zurückgetreten, das Problem hinter dem Problem. Warum haben wir keine Lust, darüber zu reden? Ich meine, die Niederlage ist nun eigentlich nichts, was uns Eintracht-Fans noch groß umwerfen sollte, weil das ist ja ein bisschen unser täglich Brot, sage ich mal. Das ist jetzt ja keine Erfahrung. Wir sind jetzt hier nicht, weiß ich, Fans von Bayern München, die denken, das ist so, wie fühlt sich das für dich an? So, ich weiß nicht. Das ist irgendwie so, ja, das ist ja, wie fühlt sich ein Flug zum Mars an? Das erlebt man ja halt auch nicht jeden Tag irgendwie so, also komisch irgendwie halt. Ne? Nein. Deshalb, was ist das Problem mit deinem Problem? Also über das Spiel mag ich ernsthaft gar nicht so besonders viel reden, weil das war einfach von vorne bis hinten, es tut mir leid, Grütze. So. Ja. Die ganzen Ideen, die Backhaus in der Startaufstellung hatten, explodierten ihm halt, verzeiht mir den Ausdruck, in der Fresse. Das hat gar nicht funktioniert. Die Mikele Sanchez, ich glaube, mit seinem schlechtesten Auftritt, seit er bei Eintracht ist. Mijatovic, da hatte ich große Hoffnung, aber ich, es ist wahrscheinlich gegen so ein Team, was halt viel Gegenpressing machst, wo du aggressiv anlaufen musst mit einem Spieler, der offensichtlich so bei 75% Kondition ist. Ja, das war halt einmal gar nichts. Also das hat auch nicht funktioniert. Dann ist natürlich, ich zitiere Lothar Matthäus, wäre Fahrradkette. Was wäre passiert, wenn in der vierten Minute Gomez allein vom Torwart den Ball nicht zum Torwart zurückgespielt hätte, sondern einen ernsthaften Torschuss irgendwie in so ein Eck versucht hätte? Wie wäre das Spiel dann gelaufen? Vielleicht nicht groß anders, aber schon irgendwie anders. Dann kommt es halt zu dem, wie es dann immer läuft, wenn du kriegst halt zwei Dinge eingeschränkt. Und eigentlich war mit dem 2-0 das Spiel ja schon innerlich für mich gelaufen, weil ich dachte, bei dem Auftritt, wie soll das was werden? Dann hatten halt RTH, Gomez und Opoku drei Geistesblitze. Muss man sagen, eigentlich die stärkste Szene von einem Eintracht-Spieler, wie Gomez den langen Ball von Hoffmann mit dem Kopf, also sich im Kopfvolley durchsetzt, den ganz gezielt Opoku genau in Lauf köpft und Opoku halt das Ding durch die Hosenträger vom Torwart spielt, war die einzige Szene, glaube ich, die so richtig viel Spaß machte. Und ansonsten stand da ein Team auf dem Platz, was wie Kaninchen vor der Schlange irgendwie ehrfurchtsvoll guckte, wie Elversberg am Zaubern war. Und dann denke ich irgendwie, ich erlebe es nicht zum ersten Mal beim Auswärtsspiel. Was stimmt mit dieser Truppe auswärts gerade nicht? Hast du darauf eine Antwort?
Nee, keine Ahnung. Also ich fand unser Tor tatsächlich also sehr schön. Torwahrscheinlichkeit, glaube ich, gar nicht so hoch. Ist mir nicht gemerkt, aber glaube ich, durchaus vergleichbar zu der Szene, bei der Gomez halt in der vierten Minute das Tor nicht macht. Was jetzt auch kein, also es war auf jeden Fall eine Chance und davon haben wir nicht so viele. Insofern finde ich den Anspruch, wenn wir eine haben, dann sollte man sie machen. Nicht komplett grotesk auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Ja, stand er jetzt auch nicht allein vorm. Man wünscht sich halt einfach einen energischen Torschuss, den der Torhüter halten muss. Und man denkt so, au, oh, den hält er aber auch gut. Und ah, naja. Und so dieses, oh, das kam halt nicht, sondern es war ein. Ich fand, Opoku hat das gut gemacht. Mir gefällt der tatsächlich eh. Also ich sehe schon warum der auch nicht jedermanns Lieblingsstürmer oder Spieler ist, weil der halt so, ich finde, dem fehlt noch so eine gewisse Körperlichkeit, so ein bisschen was Abgebufftes oder so. Aber ich finde gerade so auf engem Raum und die Ballannahmen und so finde ich echt cool. Ich finde, der macht den Eindruck jetzt sehr im Kopf schnell, hätte er eine mindestens solide, wenn nicht gute Übersicht um das, was so in 5 Meter Umkreis von ihm passiert. Und jetzt kann man sagen, naja, gut, ist er auch ein Profifußballer, aber das sind ja auch andere, auf die man das, finde ich, zumindest im Moment nicht anwenden kann. Ich finde, Mitleid ist dann wirklich irgendwie ein krasses Wort. Diejenigen, die hier öfter zuhören, wissen, die Michele Sanchez von mir eigentlich wirklich sehr geschätzt. Aber der tat mir echt ein bisschen leid. Also der wird völlig, da reingeworfen und soll dann gegen den dann zwischenzeitlich Tabellenersten, ist ja jetzt im Laufe des Spieltags wieder abgelöst worden, erst von Darmstadt, dann von Schalke. Aber als sie gegen uns führten am Samstag, waren sie Tabellenerster. Und da dann einfach nach längerer Zeit Startaufstellung die linke Seite zu beackern, hat nicht geklappt. Und ehrlich gesagt, siehst du mich auch nicht besonders überrascht, weil woher soll er das nötige Selbstbewusstsein haben, gegen eine so spielstarke Mannschaft zu bestehen oder bestehen zu können? Ist einfach bitter. Ich habe mir die Zusammenfassung dann leider nochmal angeschaut und habe so gedacht, hey, warum zeigen sie denn jetzt das erste Tor zweimal? Aber es war halt einfach das 2-0 nach dem 1-0, das genau baugleich fehlt. Der tankt sich da durch auf der rechten Elversberger Seite und schließt erst ins lange Eck ab und dann ein bisschen abgefälscht ins kurze Eck. Und da habe ich gedacht, eieiei, das geht hier richtig düster aus und hätte ja auch. Also es ist ja nicht so gewesen, dass sie dann nach dem 2-0 irgendwie einen Gang zurückgeschaltet haben. Haben halt dann die Dinger nicht gemacht. Aber diese Querschläger da von rechts nach links oder andersrum von den Elversbergern, da hätte halt einfach irgendein Fuß dazwischen sein müssen. Und dann hätte es zur Halbzeit 4-0 gestanden oder 4-1. Hätte sich auch nicht beschweren können.
Also Backhaus hat es ja auch zugegeben, er hätte eigentlich schon viel früher als in der Halbzeit wechseln müssen, weil ich meine, Petkov konnte da rechts machen, was er wollte. Ja. Er hat dann auch extrem gefährliche Flanken immer wieder in den Strafraum geschlagen. Das war natürlich nicht nur ein Problem von die Michele Sanchez, sondern das gesamte Mittelfeld war ja völlig preisgegeben. Also das war ein reinster Hühnerhaufen. Nach vorne, auch in der zweiten Halbzeit, als es ein bisschen nach den Umstellungen stabiler wurde. Flick hat ja auch einen völlig gebrauchten Tag erwischt. Wie gesagt, die Michele Sanchez, Mijatovic auch völlig neben der Spur. Also du hast gleich wirklich 3 Komplettausfälle eigentlich im Team gehabt. Natürlich kannst du das auch nicht mal kompensieren, aber auch der Rest war jetzt irgendwie nicht so, dass du da dachtest, du kannst dann auch irgendwas kompensieren und reißen. So nach den Umstellungen wurde es ein bisschen, nach den Wechseln ein bisschen besser. Aber ich meine, es gab eine Chance von Dümci, an die ich mich so erinnern kann. Viel mehr passierte dann auch da irgendwie wieder nicht. Also wir haben nach wie vor ein übles Offensivproblem. Am Ende des Tages, klar, hält RTH noch einen schlecht geschossenen Elfer. Also schlecht geschossen soll jetzt seine Leistung da nicht abwerten.
Ja, aber auch, also Fußnote, glaube, Gott sei Dank. Was für eine Shitshow, Entschuldigung. Also der Typ kassiert schon gelb nach einer Schwalbe. Der gleiche Typ, weiß ich nicht genau, aber keine Ahnung, ob das ein Muss-Elfer ist. Wahrscheinlich ist das wieder so ein, keine klare Fehlentscheidung, bla bla bla. Deswegen greift der VAR nicht ein. Aber beim Spielstand von 3-1 in der Nachspielzeit, also nee. Also ich war schon sehr froh, einfach aus Ego-Gründen und Sportfairness, dass RTH den gehalten hat, weil ich echt sauer war. Also
auf der anderen Seite, ganz ehrlich, 4-1 wäre ein adäquates Ergebnis gewesen am Tag. Ja. Das muss man natürlich eben auch mal zugestehen.
Aber wenn du halt das 4. Tor machst durch so eine Scheiße, dann hast du es auch nicht anders verdient.
Um mal auf das Problem hinter einem Problem zu kommen. Was ist mit der Truppe auswärts los in Fürth? 90 Minuten mit einem Mann mehr, wo du dachtest, gut, ihr verwaltet durch zaghafte Offensivversuche das 0-0 ganz ordentlich. In Bielefeld völlig den Schneid abgekauft, jetzt schon wieder Zweikampfwerte irgendwas um 34%, wo ich denke, what the fuck? Backhaus betont immer wieder, es gibt ganz unverhandelbare Prinzipien. Warum sehe ich die auswärts auf dem Platz nicht? Weil man sieht es ja in den Heimspielen, wenn sie auf den Platz gebracht werden, dann besteht da eine Chance zu punkten, sogar dreifach zu punkten. Also nicht, dass man das vielleicht immer macht, aber es besteht eine gute Möglichkeit, weil dann schafft man es, einen Gegner unter Druck zu setzen. Und in Elversberg, das ist irgendwie so Trainingswarmlaufen. Dem Gegner, der natürlich fußballerisch nochmal eine andere Klasse auf den Platz bringt, gebannt zugucken, wie er sich durchs Mittelfeld kombiniert. Ich denke, wenn das unverhandelbar ist, wieso ergibt das so ein Schema, wo ich denke, auswärts sehe ich davon gar nichts? Ist das eine Trainerfrage?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also die Mannschaften sind zumindest von Darmstadt zu Elversberg, die für in der Startelf gestanden haben, nicht so recht vergleichbar. Ich weiß es nicht, weil ich auch gleichzeitig, ich weiß auch nicht, ob das übermäßiger Respekt ist, aber auch das ließe sich ja zum Beispiel auf Darmstadt anwenden. Also so, ne, vor denen könntest du auch irgendwie großen Respekt haben oder auf Schalke noch mehr, einfach qua Vereinsaura. Ja, ich weiß nicht. Also wir hatten im kurzen Vorgespräch, hatte ich gesagt, ich habe halt so viel Ambivalenz irgendwie gerade in mir, weil ich viel versuchen will, die Hoffnung nicht zu verlieren auf der einen Seite und deswegen irgendwie versuche zu verstehen, warum so Aufstellungen versucht werden wie jetzt gegen Elversberg und dann klappen sie aber nicht und das führt mich natürlich so ein bisschen zu der Frage, warum? So, ne? Also ist es wirklich eine gute Idee, nicht mit Yadimchi zu starten? Gibt es nicht vielleicht eine Lösung für 60 Minuten beide Stürmer? Vielleicht jetzt nicht, weiß ich nicht, ob vielleicht sogar gegen Elversberg, keine Ahnung, aber also alleine mit seinem Können, mit seiner. Er kennt die Liga jetzt eben auch schon seit ein, zwei Spielen länger. Und allem, was er mitbringt, halte ich irgendwie Yadimchi im Moment für sehr, 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 sehr wichtig für unser Spiel.
Ja, also ich glaube aus zwei Erwägungen. Also zum einen trifft das Tor aktuell nicht. Er hatte davor, muss man auch sagen, also hat jetzt eine wirklich gute Halbzeit gespielt, hat im Spiel sehr gut getan, weil er eben aggressiv angelaufen ist, vorne ein bisschen Druck erzeugt hat, weswegen nicht gleich Elversberg von der Abwehr aus richtig ins Rollen gekommen ist. So, das hatte schon einen Beitrag geleistet. Er hat aber davor wirklich ein, zwei wirklich sehr schlechte Spiele gemacht, also nicht nur nicht das Tor getroffen, das ist nun mal die Währung, an der ein Stürmer gemessen wird, sondern wirklich einfach schlecht gespielt. So mit Mijatovic hattest du einen, wo du dachtest so, boah, ja, okay, da merkte man schon die Fitness, da krankt es noch eine Runde. Alter Schwede, der Junge kann Fußball spielen. So. Also das zu versuchen ist okay. Man muss halt ehrlich sagen, so wie das Spiel läuft nach 0-2, schon da musst du halt dreifach wechseln, weil du hast gesehen, da gab es einfach Spieler, die standen an dem Tag völlig neben sich. Ich meine, die haben das Fußballspiel nicht verlernt. Aber es gibt solche Tage, wo es klappt einfach gar nichts. So mit die Michaela Sanchez, mit Petkoff, du hast den überragenden Spieler als Gegenspieler, hast aber selber einen komplett gebrauchten Tag erwischt. Das bringt nichts. Da muss der Junge runter. Das ist auch ein bisschen Schutz. So nicht nur fürs Team, für die mitgereisten Fans, die schon wieder hin und zurück 1000 Kilometer im Saarland gemacht haben. Chapeau, Riesenrespekt, Riesenstimmung da trotz allem. So. Da musst du eingreifen. Du siehst halt einen Mijatovic, der kriegt keinen Ball, nicht einen. Der läuft auch nicht vernünftig an. Du denkst so, okay, Junge, hast deine Chance gehabt. Nach einer halben Stunde ist peinlich, runter mit dir. Bringt ja nichts. So. Was mich halt wirklich gesagt und die beiden Sachen, da möchte ich eigentlich gerne, nee, nicht eigentlich, da möchte ich gerne Antwort von den Verantwortlichen drauf hören, warum quasi jedes Auswärtsspiel solche Art von Auftritten, wo die unverhandelbaren Prinzipien nicht oder maximal teilweise auf dem Platz zu sehen sind. Und das Zweite, wo ist der Offensivplan? wo ist er? Ich sehe ihn wieder nicht.
Naja, ich weiß. Ja, total. Ich hatte auch dieses Schlagwort Jagdfußball im Sinn, als ich Samstag vor dem Fernseher saß.
So, und wenn, ich meine, es kann ja passieren, dass du so einen Tag als Team erwischt. Aber wenn der Plan A nicht klappt, wo ist der Plan B?
Ja. Ja. Ja, ich kann
so, also ich halte gar nichts. Ich glaube, du hattest mir das irgendwie gesagt. Ja. Ich verfolge das ja auch nur sehr rudimentär. Was da online wieder schon wieder Kopf vom Trainer gefordert und so, das ist natürlich totaler Quatsch gerade aktuell. Wir stehen ja konkurrenzfähig da, aber diese Fragen, das muss ein Team, das muss ein Trainer einen Griff bekommen. So kannst du nicht auftreten auswärts, das funktioniert einfach nicht. Du kannst dich nicht nur drauf verlassen, ja, zu Hause und wir brauchen hier jeden Zuschauer und mit der Wucht von den Fans im Rücken, dann klappt das auch. Ja, die Hälfte der Spiele ist aber nicht zu Hause. So und so dort können, weiß nicht, wie viel es waren, 700, 800, die den Weg in Saarland auf sich genommen hatten, die können halt nicht so laut sein wie 20.000, das funktioniert halt nicht.
Ja, genau. Und dann gibt es auch noch den letzten Spieltag auf Schalke, also was auch nicht Elversberg ist, ne? Also mit allem Respekt, die machen da sportlich tolle Arbeit und so. Ich bin da gewesen, das ist jetzt nichts, bei dem man die Luft enthält. Ja. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ja, genau, Kopf des Trainers. Ich finde, man kann dahinter ganz vielen Sachen Fragen stellen. Also warum geht es immer wieder um die Grundtugenden? Warum sind die unverhandelbar und warum sind sie dann doch verhandelbar und warum ist dies keine Ausrede, am Ende aber doch der Grund? Warum ist dies das nicht des Vereins würdig und es passiert aber trotzdem? Also, ja, natürlich hilft es, das dann irgendwie auch klar zu adressieren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn sich das halt ständig wiederholt und ja auch, wenn es jetzt nur Elversberg wäre, würde ich noch sagen, ja, naja, gut, bla bla bla. Aber also was halt einfach nicht funktioniert, ist so ein Auftritt wie gegen Fürth. Auftritt wie gegen Bielefeld geht auch nicht. Es funktioniert so einfach nicht gegen die direkte Konkurrenz, die ja spielerisch nur punktuell, individuell besser ist, aber im Moment keine gute Saison spielt. Weil gegen Karlsruhe gewinnst du. Also, ne, was jetzt irgendwie ein Beispiel dafür wäre, dass die, glaube ich, insgesamt eigentlich besser aufgestellt sind als wir. Und das klappt dann aber. Bin sehr irritiert darüber, dass er Herr Isekor so anzählt im Interview bei Sky.
Ja, das
wollte
ich auch noch sprechen.
Und ja, aber irgendwie sagt, bei Social Media die Hassreden und so weiter und so fort. Es geht nicht um einzelne Spieler und wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Und dann wechselst du den Jungen ein, 10 Minuten vor Schluss, beim Spielstand von 3-1. Was soll der denn noch machen? Was soll der denn machen?
Beim völlig, völlig verunsicherten Team, in dem herzlich wenig klappt.
In dem er auch noch nicht lang ist. So,
und ein 18-Jähriger soll jetzt da den großen Auftritt und die große Wende bringen. Ey, Alter, was stimmt denn manchmal mit dem nicht? Also, wie kann man denn sich zu so einem Quatsch hinreißen lassen?
Das finde ich, weiß ich nicht. Würde ich auch bei Spielern nicht okay finden, die ich irgendwie, weiß ich nicht, ich habe jetzt keine Meinung zu dem, so, aber habe irgendwie bei der Einwechslung schon gedacht, boah, das ist aber undankbar. Also ich finde irgendwie, einen Jungen in dem Alter auf der Position wechselt denn ein, wenn du 3-1 führst, weil vielleicht macht er das 4-1 und in zwei Spielen das 1-0. So, ne, also eher das irgendwie so zu betrachten. Und auf der anderen Seite ist es so, wir haben halt den Januar richtig verkackt. Das hat einfach absolut richtig gescheppert. Und jetzt den Trainer zu entlassen vor den, also jetzt bis zum Derby, sind für mich wirklich unglaublich entscheidende Wochen. Also wir spielen jetzt gegen Münster. Ich habe jetzt schon Gänsehaut hier unter meinem Vlies. Gar keinen Bock drauf. Dann Paderborn, die Hertha richtig nach Hause geschickt haben gestern. Das war richtig scheiße für Fabian Reese. Was mich persönlich jetzt nicht traurig macht, aber gut. Dann spielen wir gegen Düsseldorf, was halt ungefähr ein 9-Punkte-Spiel ist, wenn die sich weiter so plagen da unten. Und dann hier. Das ist einfach so. Und das weiß ich nicht, wenn du jetzt in einer Mannschaft, die ihren Kapitän verloren hat, ihren Top-Torschützen vorm Winter hat gehen lassen müssen, sich neu findet, jetzt da noch zu schrauben, halte ich für keinen guten Impuls. Und gleich, also ne, diese, das geht ja gleichzeitig. Du kannst ja sagen, ich bin ratlos, ich verstehe dies, das nicht und ich finde das und das nicht gut. Aber das fände ich nicht, da würde ich nervös werden, glaube ich, wenn das jetzt passiert.
Also das mit Easycore geht gar nicht. Also das ist, nee, nein, ja. bin ich nicht mit einverstanden, ausgerechnet den Jungen dann irgendwie öffentlich anzuzählen. Das ist mir bei Backhaus bei allem was recht ist. Man kann sich aber Kommunikationsmethoden trefflich streiten. Immer mal wieder aufgefallen, dass die Zunge manchmal schneller als das Denken zu sein scheint, weil das kann der hinterher nicht mehr gut finden, was er da erzählt hat. Dazu ist er auch zu sehr Mensch und steht ja auch grundsätzlich hinter seinen Jungs. Nicht ne? So, also das soll jetzt keine Abrechnung hier mit Backhaus sein, aber ein Hauch mehr Sensibilität, was solche Themen angeht. Wenn du da, keine Ahnung, einen Flick anzählst, wo du sagst so, Alter, was war denn mit dem los, dass ein gestandener Profi da schon eine Menge erlebt hat, der kann das ab, aber einen 18-jährigen Jungen da, nein, das war echt scheiße. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Gut, Thema beendet. Jetzt kommt Münster, 6-Punkte-Spiel. Es ist ein Heimspiel. Wir können alle nur hoffen, dass Eintracht dann halt auch wieder das Heimgesicht zeigt und danach es irgendwie schafft, davon zumindest mal einen Großteil in die fremden Stadien zu retten, weil Backhaus sagt ja selber, ja, so geht's nicht, so steigen wir ab. Ja, Junge, tu was. Du stehst in der Verantwortung. Also ja, auch die Spieler, nicht nur der Trainer, auch der Spieler. Klar. Aber da ist ein System hinter, offensichtlich. Und das muss er rausfinden und knacken.
Ja, weil du könntest das Team, finde ich, besser kritisieren, wenn es so aus einem Guss wäre, wenn es immer irgendwie die gleiche Startaufstellung wäre oder nur leicht variiert. Aber jetzt in dieser Wiederumbruchphase, du hast ja nicht so wie in den letzten Wintern punktuell korrigiert, was nicht so richtig gut war, sondern warst einfach gezwungen, auf zwei relevanten Positionen nicht auszubessern, sondern nachzulegen. Das ist natürlich was anderes, als das jetzt die letzten Jahre gewesen ist. Und ja, wir stehen über dem Strich. Und ja, ich bleibe auch dabei, ich habe im Winter, oder nicht, nee, im Winter nicht, es gab eine Phase im Herbst, in der ich nicht gedacht habe, dass wir so konkurrenzfähig uns dann doch in der Sommer präsentieren würden, was wir ja tun. Das muss man ja auch sagen. Es gibt ja die Spiele, nicht nur in denen wir ordentlich spielen, sondern in denen wir dieses ordentlich Spielen dann auch in 3 Punkte ummünzen. Aber da unten steht halt Kiel, da unten steht der KSC, da unten steht Düsseldorf, da unten steht Magdeburg. Die jetzt wieder eine schlechte Phase haben, bei der ich aber zwischenzeitlich dachte, die haben jetzt einen Lauf und bleiben direkt drin, weil die offensiv vor allem einfach wirklich viel gut machen, bis auf Tore schießen, Gott sei Dank. Diejenigen, auf denen meine Hoffnungen ruhen, sind Münster, sind Fürth. Weil auch Dresden, habe ich jetzt mir sagen lassen, die haben gestern hier in Hannover einen Punkt geholt, haben 0-0 gespielt und das wohl sehr, sehr gut gemacht. Also das war kein Zufallsprodukt und das höre ich natürlich nicht gerne. Also das ist einfach jetzt zu sagen, ja, wir sind über dem Strich, das wird schon. Die Lage ist in Ordnung auf der einen Seite, aber sie kann halt innerhalb von gerade auch den nächsten 3 Wochen richtig beschissen sein.
Und wir drehen uns halt im Kreise. Wir reden nicht über unsere Stärke, sondern hoffen, dass 2 oder 3 andere Mannschaften einfach schlechter sind als wir. Ich habe keinen Bock mehr darauf, ehrlich.
Nee, das verstehe ich.
Geht jetzt schon seit dem Wiederaufstieg jede Saison so. Und irgendwann, es geht halt nicht voran. Ja, dafür, dass wir keine Lust haben, über das Spiel zu reden, hat noch jede Menge Redebedarf. Ich habe es ja geahnt, Anna. Ich habe es dir gesagt. Ich glaube, auch wir, man gesteht es uns hoffentlich zu, müsste mal vielleicht zwischendurch mal ein bisschen Dampf ablassen. Ja. Weil das war wirklich schon ein sehr ernüchternder Auftritt. Und wie gesagt, leider nicht der erste in dieser Form, in diesem Sinne. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das Team hat schon bewiesen, dass es das besser kann.
Ja.
Dann gehen wir am Sonntag ins Stadion und schreien unser Team zu 3 Punkten.
Toi.
Sinne, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und wir werden es weiter beobachten.
Bis bald.
Zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Ciao, ciao.